442. Tore, Titel. Calcio Amore. Mit Max und Lukas.
So, und damit herzlich willkommen zu einer Folge. Nicht nur 442, sondern wir haben heute ein kleines Crossover. 442 meets FUBU bzw. Nachschuss. Kommt heute auch auf beiden Kanälen raus, das Ganze tatsächlich. Wer uns nicht kennt und auf dem anderen Kanal hört, 442, das sind einmal Mitarbeiter und Grand Dame des DFB, Lukas W. und meine Wenigkeit, die einmal die Woche hier einfach rund um den Amateurfußball und seine ganzen Probleme und seine Chancen berichten. Und Ronny Bendorf, der den Fußball im Burgenland beleuchtet und dort ja so ein schönes Format geschaffen hat, dem ganzen Amateursport oder Amateurfußball im Burgenland dort eine kleine Plattform bietet. Und ja, da sich unsere Themen ganz oft überschneiden, dachten wir einfach mal, wir mischen das Ganze heute. Und damit herzlich willkommen in die Runde. Ronny, wie geht's dir hier? Herzlich willkommen.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die tollen einleitenden Worte, Max. Wir hatten ja das Vergnügen schon bei mir. Jetzt haben wir ein kleines Crossover geplant. Das macht mir sehr, sehr viel Freude und ich freue mich sehr, sehr drauf, heute mit euch beiden mal über Fußball zu reden. Verfolge jetzt schon seit geraumer Zeit eure Folgen und vielen lieben Dank für die Idee und für die Möglichkeit heute, dass wir hier gemeinsam mal schauen, was wir so auf die Platte bringen.
So, mein lieber Lukas, auch du bist wieder mit dabei. Auch du hast wieder mitgeschafft ins Team.
Auch ich habe es wieder mitgeschafft, auch von mir. Hallo. Schön, dass es geklappt hat, Ronny. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir freuen uns auch sehr, dass wir bei dir auf dem Kanal Gast sein dürfen. Und es ist dann immer so ein Highlight, weil dann geht eine Absprache los, Videokonferenz zusammen und dann, okay, klappt da alles, weil jeder so ein bisschen seine eigenen Workflows auch hat. Aber ich denke, wir haben das sehr, sehr gut vorbereitet, freue mich sehr auf die heutige Folge, weil wir eben auch mit Ronny jemanden haben, der ja super nah an dem ganzen Thema eben im Burgenlandkreis dran ist. Und ich glaube, das wird für viele, die es nicht sowieso schon gewohnt sind von Ronnys Podcast, für viele auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr viele spannende Einblicke geben. Und Ronny hat ja gerade schon gesagt, er ist ein fleißiger 442-Hörer. Und als fleißiger 442-Hörer weiß er wahrscheinlich ganz genau, was jetzt kommt. Denn auch heute kann ich euch mit einem Text reinholen. Und dann schauen wir einfach mal, wie schnell es geht, dass ihr heute drauf kommt. Ich habe das Feedback bekommen, die Texte doch bitte etwas schwerer zu machen. Heute noch nicht geschehen, weil den heute hatte ich noch vom letzten Mal vorbereitet. Beim nächsten Mal wäre ich dann vielleicht etwas weniger deutlich. Ich hoffe trotzdem, es gefällt euch und ich bin sehr gespannt.
Gut, also, dann vor uns beginne.
Sehr gerne. Der Text heißt Der Mann, der niemals aufgab. Stellt euch einen Spieler vor, einen Torwart, der nicht einfach nur Bälle hält, einen, der Spiele verändert, der Gegner einschüchtert, Mitspieler antreibt bis an die Grenzen und manchmal auch etwas darüber hinaus. Er steht im Tor, doch wirkt größer als das Spiel selbst. Die Augen fokussiert, der Körper angespannt, jede Bewegung voller Energie. Hier geht's nicht um Mitspielen, hier geht's nur ums Gewinnen. Seine Karriere beginnt relativ unspektakulär. Ein Talent, ja, aber kein Wunderkind. Doch mit jedem Spiel wächst etwas in ihm, das man nicht trainieren kann. Ein unbändiger Wille. Er wird schnell zur Nummer 1 bei einem der größten Vereine des Landes. Und schnell merkt jeder, das ist kein normaler Torwart. Er schreit, er dirigiert, er explodiert. Manchmal wirkt er mehr wie ein Feldspieler im Tor. So sehr lebt er jede Szene. Es gibt Momente, die ihn unsterblich machen. Ein Champions-League-Finale, das in ein Drama kippt. Ein Spiel, das sicher scheint und dann in den letzten Sekunden verloren geht. Ein Schock, ein Fall. Er lehnt am Pfosten, doch er steht wieder auf. Und dann kommt das Turnier seines Lebens. Weltmeisterschaft. Spiel für Spiel wächst er über sich hinaus. Paraden, die unmöglich wirken. Reflexe, die keiner erklären kann. Er trägt seine Mannschaft fast im Alleingang ins Finale, wird zum besten Spieler des Turniers als Torwart. Und dann Finale. Ein Fehler, ein einziger Moment, ein Ball, der ihm durchgleitet. Finale verloren. Doch genau dieser Moment macht ihn zur Legende, nicht wegen seines Fehlers, sondern wegen allem, was davor passiert, weil er gezeigt hat, was es heißt, Verantwortung zu tragen, was es heißt, immer wieder aufzustehen. Sein Spitzname beschreibt ihn perfekt. Der Titan. Ein Torwart, der nicht nur hielt, sondern dominierte. Ein Spieler, der aus Ehrgeiz lebte und aus Niederlagen stärker wurde. Und jetzt frage ich euch, wer ist dieser Mann, der im Tor zur Naturgewalt wurde?
Ja, ich glaube, das ist nicht so schwer. Ich würde sagen, Oli Kahn.
Ganz genau so ist es. Absolute Legende des Sports und ein Highlight.
Fun Fact zu Oli Kahn habe ich jetzt gestern oder vorgestern gehört, dass der Mann ja dachte, dass er damals den Ballon d'Or gewinnt, weil er hat eine Einladung bekommen und dachte, er hat gewonnen. Und vor Ort hat er erfahren, der war nur nominiert, der hat gar nicht gewonnen.
Aber wurde Zweiter, ne? Wurde Zweiter.
Ja, und wusste gar nicht, was los war. Dann haben die gesagt, Ballon d'Or-Sieger wird und Olli ist einfach aufgestanden, hat gar keiner mitbekommen. Und dann hat er gemerkt, warte mal, das war gerade gar nicht mein Name, der hier gesagt wurde. Also sensationell. Oli Kahn unvergessen. Ganz, ganz viele Geschichten auf dem Platz und neben dem Platz uns, glaube ich, geliefert. Wir sind mit ihm aufgewachsen, glaube ich, Lukas.
Ja.
Ne?
Ja.
War schon
absolute Legende.
Absolute Legende. Ja. Höre ich tatsächlich auch als Experte gerne. Bei Bayern war es nicht so mit Salihamidzic, das hat nicht so gefunzt, aber als Experte höre ich den tatsächlich sehr gerne.
Ja, ich denke, Oli Kahn hat sich vielleicht da auch ein Stück weit ein bisschen überschätzt, was das Thema FC Bayern betraf. Ich sag immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Er kommt viel über die Emotionen und viel über Leidenschaft und ich glaube, er könnte jungen Menschen viel mitgeben von seiner Art, wie er halt ist und wie er halt war. Und ich glaube aber, das Kaufmännische sollte vielleicht dann jemand anderes übernehmen.
Ja, das denke ich auch. Und nur weil du vielleicht nach deiner Fußballkarriere noch eine Abendschule in Management und Sportmanagement belegt hast, macht dich lange nicht zu einem guten Manager. Ich glaube, er hat durch seine Kontakte, durch seine sehr autoritäre Art, er kommt schon an bei Leuten, aber ich habe das Gefühl, dass er, und das hat ihn ja auch als Spieler immer so ein bisschen vielleicht auch ausgemacht, was auf der Ebene jetzt aber nicht mehr ganz so gepasst hat, er ist sehr durchsetzungsfähig und ich glaube sehr stur auf eine Art und Weise und bei einem Verein wie dem FC Bayern, wo es, wenn es sportlich läuft, ist alles top, aber sobald eine sportliche Delle kommt, wird ja alles hochgehoben und umgedreht und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er da ein bisschen zu sehr angeeckt ist und am Ende war es ein sehr unrühmliches Ende, finde ich, seiner Zeit beim FC Bayern.
Ich sag, an Oli Kahn ist uns ein überragender Landesklasse-Torwarttrainer verloren gegangen. Mit der Einstellung, die der hatte. Also so einen klassischen Landesklasse-Torwarttrainer, der ist seit 30 Jahren im Verein, hat teilweise mit 45 oder 50 noch Erste ausgeholfen und gehalten. Der ist positiv bekloppt, pöbelt immer zwei, dreimal zu sehr gegen den Schiri, ist vielleicht auch mal gegen Gegner ein, zweimal drüber. Sein Hüterteam liebt ihn. Nach dem Spiel trinkt er alle unter den Tisch. Das wäre, ich glaube, da hätte ich Oli Kahn, hätte ich irgendwo in der Bezirksliga München als Torwarttrainer gesehen. Das wäre genau sein Ding geworden. Oder in Sachsen-Anhalt Landesklasse.
Ja, aber ich denke, die Hälfte der Spieler, der Torhüter, die er betreut hätte, wäre geflüchtet und nicht wiedergekommen zum nächsten Training. Das bin ich doch.
Das kann, glaube ich, sein, ja. Weil das kann gut sein.
Die zerbrechen ja quasi an so viel Emotion und so viel Siegeswille, sage ich einfach mal, ja.
Aber auf der anderen Seite, die dann da bleiben, die wollen es wirklich.
Die wollen es wirklich, ja.
Da ja. Weiße,
und
da
ich finde das. Ich finde, das war eine sehr schöne Überleitung zur Landesklasse. Eben nach Sachsen-Anhalt, wir haben es ja schon durchklingen lassen, Ronny ist ein regelrechter Experte für den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt. Und für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, Ronny, was ist so deine was ist dein fußballerischer Background? Was hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist und was hat in dir vielleicht diese Leidenschaft besonders für den Amateurfußball hervorgerufen?
Ja, also da kann man ganz klar anfangen in meiner Kindheit. Mein Vater war immer mein Idol. Ich stand immer an der Seitenlinie bei meinem Vater, hab da immer zugeschaut und war immer mega stolz, wenn er Tore geschossen hat oder hab da mitgejubelt und hab selber im ersten FC Weißenfels mein fußballerisches Können gelernt Und bin da bis zum Männerbereich durch und habe dann ja meinen großen Wunsch erfüllt, mal dann auch für die Männer beim ersten FC Weißenfels zu spielen. Leider nur kurz, weil der damalige Trainer nicht so auf mich gesetzt hatte. Und ja, über Umwege bin ich dann zu meinem jetzigen Standort gekommen, nach Baumersroda. Und das ist halt ein 300-Seelendorf, ganz, ganz kleines Dorf. Und ja, wir bieten Kreis-Oberliga-Fußball an. Und was das bedeutet, ich glaube, diejenigen, die wissen, wie Vereinsentwicklung funktioniert und was ist wichtig in so einem kleinen Verein, was muss man alles tun, damit man so einen kleinen Verein letztendlich ja in der Kreis-Oberliga gegen Nebra und Co. Damit sich messen kann, dass ja, die wissen halt, was es bedeutet. Und ich versuche immer anders zu sein, anders zu denken, neue Ideen zu entfachen, Emotionen, Leidenschaft in den Verein zu bringen, vorzuleben. Und ja, das ist einfach, bin einfach ich und das ist meine Natur. Und das wurde mir von meinen Eltern so mitgegeben, was zu machen und das auch zu 100% zu machen. Ja, also nicht mit Halbgas oder nur zu 50%, sondern eben mit 100. Und das kann man von mir immer erwarten, wenn man mit mir arbeitet. Ja.
Max, wie kamst du, kamst du mit Ronny schon mal in Kontakt so, neben dem Podcast? Also wie waren vielleicht so eure Berührungspunkte auch schon?
Wir haben uns tatsächlich über den Podcast kennengelernt, als er angefragt hat. Und ja, seitdem eigentlich immer in Kontakt, ja, über WhatsApp, sind dort im Austausch. Über den Fußball im Burgenland, über alles Mögliche, über verschiedene Entwicklungen, wie es bei ihm läuft, wie es bei uns läuft. Genau, und dementsprechend hat sie es jetzt auch angeboten, dass wir hier einfach mal was zusammen machen. Lukas, ja. Und am Ende sind wir, glaube ich, alle aus Liebe zum Fußball hier. Lukas, bei uns beiden ist es eine Hassliebe. Ja. Wir lieben den Fußball und er hasst uns. Mich, weil ich einige Verletzungen davon getragen habe. Du, weil du mit unfassbarem Talent verschont geblieben bist.
Das ist auch eine Frechheit noch und nöcher.
Aber wahr.
Ja. Was soll ich sagen? Da habe ich jetzt wenig Argumente, die vielleicht dafür sprechen. Alles, was vielleicht nicht in den Beinen gesteckt hat, ist hoffentlich mehr im Kopf gelandet. Aber wenn ich mir das manchmal so angucke, denke ich, nee, auch da ist es nicht gelandet.
Das eher gegen den Kopf.
Aber ich habe eine Top-Leber.
Und das ist im Amateurfußball auch sehr wichtig. Und ehe wir uns jetzt hier verzetteln und gleich zu unserem Thema kommen, habe ich die ideale Überleitung. Ich habe nämlich Uli Hoeneß, war, wie soll das anders sein, im Podcast von Markus Söder. Was man halt so macht. Und da wurde er gefragt, gab es denn bestimmte Transferwünsche von Vincent Kompany, die nicht erfüllt wurden? Und da hat er eine Geschichte erzählt. Und zwar waren Kompany und Christoph Freund bei Uli Hoeneß zum Kaffee trinken am Tegernsee. Und jetzt zitiere ich einfach mal nur. Sie wollten unbedingt Xabi Simmons holen. Und ich zitiere, Vincent Kompany ist mit Christoph Freund extra raus an den Tegernsee gefahren, hat gesagt, Uli, wir brauchen den Xabi. Da habe ich gesagt, Vince, du kannst jetzt noch ein Stück Apfelkuchen essen, aber du kriegst keinen Xabi. Wir wollen, dass du die jungen Spieler einsetzt.
Geil.
Das ist schon wieder so Weltklasse. Und passt aber genau zu unserem Thema, nämlich Nachwuchsförderung oder erste Herrenmannschaft. Worauf sollte man sich gerade im Amateurfußball vielleicht konzentrieren, wenn man seinen Verein entwickeln will? Die klassische Gretchenfrage, baue ich eine erste Herrenmannschaft auf als Zugpferd und komme dann mit dem Nachwuchs hinten dran? Oder baue ich mir einen starken Nachwuchs auf, um dann irgendwann die Jungs in der ersten anzubringen? Das ist sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, glaube ich, ein immer größer werdendes Thema. Lukas, wie ist denn das bei euch in Königshofen? Ihr habt ja nun relativ viele junge Spieler auf alle Fälle bei euch. Wie ist denn das im Bereich Nachwuchs?
Sehr spannende Frage. Wir haben seit diesem Jahr, jetzt endlich haben wir da geschafft, eine Nachwuchsmannschaft auf die Beine zu stellen. Wir haben jetzt eine E-Jugend, die aber in einer ohne Wertungsliga quasi teilnimmt. Und das ist tatsächlich unser Bau. Und wir arbeiten gerade viel daran. Man darf immer nicht vergessen, wir kamen ja aus einer beschissenen Zeit in einer Spielgemeinschaft, die vielleicht vielversprechend angefangen hat, dann aber unschön zu Ende gegangen ist. Und wir haben dann gesagt, hey, pass auf, wir wollen hier raus. Und da habe ich zusammen mit zwei anderen damals vor 4 Jahren federführend wieder unseren Verein, bei dem ich auch angefangen habe, Fußball zu spielen, mit dem TSV Königshofen, quasi wieder versucht, neu aufzubauen, aus der SG rauszukommen, ohne quasi, weil das ist ja auch ein ganz schöner Prozess immer dahinter, ohne da zu tief reinzugehen. Und das haben wir dann geschafft und dann haben wir angefangen mit erst einer Männermannschaft, dann zwei Männermannschaften und haben so viel Zulauf auch bekommen, weil wir halt sehr viele Jungs hatten, die in der Spielgemeinschaft vielleicht in der A-Jugend noch mit einem anderen Verein gespielt haben. Und dann im Männerbereich ging und haben gesagt, hey, passt auf, ehe wir jetzt alle runter quasi zur SG geben müssen, machen wir unser eigenes Ding, weil wir auch wieder unser Königshofen wollten bei uns auf dem Sportplatz oben im legendären Stadion am Stall, der SHS-Arena.
Das heißt halt
Das heißt wirklich so, ja. Stadion am Stall, vielleicht ganz kurzer Exkurs für alle Zuhörer, die vielleicht von Ronny kommen. Direkt neben uns ist der Agrar. Und wenn Pokalspiele sind und irgendwelche höherklassigen Gegner kamen, gerade als wir mit der zweiten Mannschaft gespielt haben, haben wir extra am Vorabend immer ein bisschen extra Scheiße aufschütten lassen. Das war, wir sind den Geruch gewohnt. Aber wenn dann die anderen Jungs aus Jena aus dem Bus aussteigen, die wollten alle wieder einsteigen. Wirklich, das roch ja, es riecht ja wie Hölle. Absoluter Traum. Und daher kam der Name Stadion am Stall irgendwann. Das ist ein bisschen die Waffen des kleinen Vereins. Und ja, jetzt haben wir gerade eine sehr junge Truppe. Wenn ich dann doch nochmal schaffe mitzuspielen, bin ich mit meinen 28 Lenzen meist einer der Älteren. Und das ist schon ein sehr positives Zeichen. Wir haben auch viel Interesse und Zuwachs von Jungs rundherum um Königshofen aus dem Heideland, die nach und nach dazukommen. Und wenn wir es jetzt eben noch schaffen, auch den Jugendbereich wieder langfristig hochzubauen, eben nicht nur eine junge Männermannschaft zu haben, sind wir schon mal gut. Was aber nicht, nehmen wir an, das könnt ihr beide aus euren Erfahrungsberichten auch so bestätigen, kein einfaches Unterfangen ist, weil neben krieg erstmal das Spielrecht und die Jungs musst du auch Leute finden, die sich darum kümmern, sowohl auf Verantwortlichkeitsebene als auch als Trainer oder Trainerin und Trainer. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns gerade stellen und wir müssen den Verein erstmal überhaupt wieder gerade kriegen. Auch gerade finanziell ist das eine ganz schöne Herkulesaufgabe. Wir sind aber positiver Dinge und sind jetzt seit 2,5, 3 Jahren auf einem sehr guten Weg dahin. Und deswegen hoffe ich und bin ich aber der festen Überzeugung, dass wir weiterhin gute Arbeit machen und weiterhin. Und dann vielleicht in 4, 5, 6 Jahren wieder 3, 4, 5 Jugendmannschaften haben.
Ist auch der E-Jugend einer für die erste dabei? Lukas, hast du schon mal geguckt?
Ja, so weit ist es vielleicht noch nicht ganz. Ist aber einfach schön und das wird zu oft vergessen, habe ich das Gefühl. Das war auch so wild, als wir auf Trainersuche waren dann welche, die da sonst was machen wollten. Die haben gesagt, ey, wir brauchen einfach nur einen, der die Kids betreut, so die Kids sollen kicken. So, du musst da nicht mit irgendwelchen E-Jugendlichen da irgendwelche Athletiktraining-Einheiten machen oder sonst was. Ey, was ich da für Sachen gehört habe, es ist vogelwild. Und deswegen ist es erstmal schön, dass wir da Jungs haben, die kicken wollen, dass wir jetzt Trainer haben, die sich richtig gut kümmern, die das richtig toll machen. Und ja, weiß ich nicht. Das ist ein sehr positives Zeichen auch rundherum, dass so ein kleiner Dorfverein sich wieder doch emanzipieren kann und wieder neu erfinden kann.
Ronny, wie ist das bei dir? Wie erlebst du bei euch im Umfeld oder auch in den Verein ringsrum den Nachwuchsfußball? Also ich sag mal, dass alle Probleme haben, dort Spieler vollzukriegen, ist klar. Aber siehst du dort Vereine, die es besser oder schlechter machen? Oder sagst du manchmal, kannst du auch einfach gar nichts machen?
Ja, ich glaube, dass das Ganze ist ja so ein bisschen entstanden aus dieser Idee Naumburg, was wir letztens bei mir im Podcast hatten und thematisiert hatten mit Martin Pastuschek. Er hat mich daraufhin mal eingeladen zu einem Nachwuchstrainingsnachmittag. Naumburg hat zum Beispiel unwahrscheinlich viele Kinder, viele Nachwuchsmannschaften, ist natürlich auch in der Stadt, ne? Und ich glaube, dass die Stadtvereine da in dem Bereich schon einen großen Vorteil haben zum Ländlichen. Die Frage ist ja immer, schaffe ich es wirklich, alle Nachwuchsspieler zu halten? Schaffe ich es, möglichst viele auch in die Herren zu bringen? Ich glaube, dann die Nachwuchsarbeit, die habe ich auch in Baumhausroda angeschoben. Dort ist es natürlich ohne Spielgemeinschaft nicht möglich, irgendwas aufzubauen. Das macht es auch in der Regel auch ein bisschen schwierig, finde ich, weil immer zwei Vereine dranhängen, zwei Interessen dranhängen. Jeder Verein möchte natürlich auch auf seinem Sportplatz entsprechend was anbieten für die Eltern, für die Omas und Opas und so weiter. Und das ist schon ein Vakanzspiel so ein bisschen. Und ja, Nachwuchs ist natürlich die Basis, ne? Die Basis von jedem Fußballverein. Im Nachwuchs entsteht sage ich immer, das Bier in der Kabine, ja, also dann im Herrenbereich das Sitzen, das Freundschaften bilden, die den Verein mit Herzblut tragen, und das ist ein Fundament. Und ich glaube, wir kommen aber nachher noch dann zum Thema Fundament und drüber hinaus. Und ich glaube, da nur rein Richtung Nachwuchs zu schauen, ist, glaube ich, schwierig. Und wenn man schaut, wir haben jetzt aktuell Sachsen-Anhalt eine Verbandsliga, und dann kommt schon die Landesliga, und drunter ist nichts oder kaum was, ja. Dann liest man Ergebnisse 30-0, 25-0. Dann liest man sieben Mannschaften aus der Landesliga Sachsen-Anhalt. Sieben Mannschaften im Flex-Modell. Das heißt also, dass man da 7-7 spielt, 9-9. Und da frage ich mich, ist das produktiv für eine Herrenmannschaft? Und entwickeln sich die Spieler da so weiter, dass man sagt, okay, ich kann auf Verbandsebene dann Fußball spielen im Herrenbereich, sehr, sehr schwierig. Und dann kommt natürlich noch hinzu, abschließend dazu von mir, dass natürlich auch Spitzenspieler in den Fokus von ja, RB, Carl Zeiss Jena und wie sie alle heißen, sogar Schott habe ich jetzt gelernt, sogar Schott Jena ist da unwahrscheinlich aktiv schon auf den Dörfern, ja. Da Spieler abzugrasen, also ja, das macht es natürlich unwahrscheinlich schwer, wenn dann bei Schott fünf Mannschaften spielen in einer Altersklasse, da können sie ja bald eine eigene Liga machen, ja. Und ob das zielführend ist, wage ich zu bezweifeln.
Das ist ja genau der Punkt. Also ich muss sagen, ich war unfassbar erschrocken, als ich nach Sachsen-Anhalt kam und habe da auch mal auf den ganzen Nachwuchs oder geschaut, auch bei unserer A-Jugend, und wollte mal schauen, was so an Ligen gibt, an Mannschaften gibt. Und dann habe ich halt einfach gesehen, es gibt eine Landesliga oder verschiedene Landesliga-Staffeln und dann gibt es eine Verbandsliga und das war's. Wo ich sage, okay, wo fängt der Breitensport an, also wo hört er auch auf und wann beginnt denn jetzt hier dieser leistungsorientierte Breitensport, wo du schon sagst, das sind Mannschaften, die Spieler rausbringen, die dann auch mal selber die Ambition haben, Verbandsliga zu spielen. Weil wenn du nur eine Landesliga hast, dann hast du ja gar nicht diese Spannung, da fehlt ja komplett dazwischen, oder welches Niveau hast du, dann hast du Top-Mannschaften, die gegen Mannschaften spielen, die eigentlich mindestens eine Liga schlechter einzuschätzen sind. Dadurch kommen ja auch diese hohen Ergebnisse zustande. Ich habe gerade in Thüringen geguckt, Lukas, da ist es ja genauso. Da hast du Kreis-Oberligen und dann eine Verbandsliga mit zwei Staffeln, damit du nicht ganz so weit reisen musst.
Ja.
Boah, finde ich schwierig. Wir hatten in Leipzig, kann ich mich erinnern, vor 2 Jahren die Diskussion, wie kriegen wir es denn wieder hin, dass wir mehr als zwei A-Jugendligen in der Stadt Leipzig hinbekommen. Das heißt, die Stadt Leipzig hat aktuell eine Kreisoberliga und eine Stadtklasse darunter. Und es wurde gesagt, wie schaffen wir es denn wieder, dass es auch Kreisligen darunter wieder gibt, dass man da quasi ja auch wieder mehr Mannschaften einfach hat. So, da reden wir aber drüber, dass es eine Stadtklasse gibt, eine Kreisoberliga gibt, eine Landesklasse und dann erst die Verbandsliga kommt. Je tiefer du gehst, also C-Jugend gibt es, glaube ich, sogar noch bis zweite Kreisklasse runter. Und das fand ich persönlich extrem erschreckend. Aber ja, Ronny, du hast es ja auch angesprochen, es gehen halt bei vielen Mannschaften, geht's nur noch mit einer Spielgemeinschaft. Dann vielleicht mal eine offene Frage von mir. Findet ihr dann, man sollte mehr Jugendfördervereine machen oder sagt ihr, nee, dann lieber eine Spielgemeinschaft?
Gute Frage. Ich greife einmal das Wort an mich. Das ist, Max und ich haben ja beide im Jugendförderverein als Trainer gearbeitet. Und ich finde die grundlegende Idee eines Jugendfördervereins mega gut und kann super sinnvoll sein. Ich finde, dass da aufgepasst werden muss, dass alle an einem Strang ziehen. Ich hatte das Gefühl, jetzt am Beispiel von dem, was wir erlebt haben, nicht nur bei uns, auch was man bei anderen Jugendfördervereinen mitbekommen hat, dass sobald da angefangen wird, auf Entscheidungsebene in unterschiedliche Richtungen zu arbeiten, die einen vielleicht sagen, wir wollen maximal viele Jungs und Mädels ins Kicken kriegen, andere sagen, okay, wir wollen leistungsorientiert staffeln und sagen, wir wollen vielleicht eine Top-B-Jugend, eine mittelmäßige B-Jugend, eine Spaß-B-Jugend oder wie auch immer, die vielleicht für ja, Ballallergiker er ist, aber Hauptsache, die kommen halt zum Fußball, das ist ja einfach so. Und wenn alle an einem Strang ziehen, halte ich für einen Jugendförderverein für unglaublich sinnvoll, unglaublich potenzialreich, weil das eben das verhindern kann, was auch Ronny gerade angesprochen hat, dass Stadtvereine mit einfach super viel Infrastruktur und potenziell viel Geld einfach Jungs abgreifen und damit kleine Vereine töten. Spielgemeinschaften sind im Herrenbereich, glaube ich, gut und können gut sein, um eben dieses Vereinssterben so ein bisschen abzufedern. Im Jugendbereich bin ich ein Riesenfan von Jugendfördervereinen, nochmal unter der Maßgabe, dass alle an einem gleichen Strang ziehen. Und das muss gelebt werden. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, wenn es nicht gelebt wird, ist es nur noch eine Katastrophe und ist es nur noch gar nicht mehr zielführend.
Ronny, wie siehst du das? Du hast ja einige Zuschriften bekommen zum JFV Burgenland, den jetzt unter anderem wir in Weißenfels mitgegründet haben. Wie ist da deine Meinung zu?
Ja, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, bei zum Beispiel Jugendförderverein Burgenland mit Rot-Weiß-Weißenfels, SSC und Blau-Weiß-Zorbau ist ja schon so, also man möchte jetzt drei Kräfte bündeln, jeder Verein profitiert da so ein bisschen und es gab ja in der Vergangenheit schon mal einen Jugendförderverein in Weißenfels. Da war es dann so, dass dann auch einige Dorfvereine natürlich gestöhnt haben, die da wichtige Spieler verloren haben, weil es damals diese Talenteliga noch gab. Es ist am Ende ja auch nichts geworden. Es ist nicht viel bei rausgekommen. Man steht jetzt wieder am Anfang letztendlich. Und ich glaube, Lukas hat schon vollkommen richtig gesagt, man muss sich komplett einig sein. Und die Interessen aller drei Vereine sind irgendwo ein bisschen anders. Weißenfels, jetzt LSC, sage ich immer mal, okay, Richtung perspektivisch Oberliga. Zorbau möchte natürlich auch aus dem Kuchen abhaben, aus diesem JFV. Möchte natürlich auch seine eigenen Spieler entwickeln, Verbandsliga, Oberliga. Und da haben wir einen SV Rot-Weiß-Weißenfels, die über Jahrzehnte eine herausragende Nachwuchsarbeit gemacht haben, wo
definitiv
da damals der erste SC Weißenfels auch schon stark davon profitiert hat. Ich glaube, mein persönliches Gefühl sagt, dass die am Ende dann so ein bisschen hinunterfallen werden, was ich schade fände, weil die wirklich mit einer Expertise aus der Vergangenheit eben auch wirklich ins Rennen gehen und das eben mit einbringen können, ja, wo dann vielleicht die großen Vereine Blau-Weiß-Zorbau und SSC Weißenfels in den letzten Jahren da nicht so viel richtig gemacht oder bisschen was liegen lassen haben, sagen wir mal so.
Definitiv, ich sag mal so am Ende, und das ist ganz, ganz wichtig, und Lukas, wir haben es ja in Leipzig beim JTV Neuseenland kennengelernt, finde ich das Wichtigste wirklich, dass du dich auf eine Marschrichtung festlegst. Das heißt, wollen wir einfach nur als JFV mit mehr Sportplätzen, vielleicht auch mehr Trainern, die wir bieten können, mehr Trainingszeiten, einfach den Breitensport ein Stück weit stärken und unter einer Dachorganisation das ganze Orga-Thema auch ein bisschen vorantreiben, um einfach nochmal strukturell bessere Möglichkeiten zu bieten, um wirklich rein auf Breitensport zu gehen und jeder darf dabei sein, jeder darf Spaß haben, oder willst du es ein bisschen ambitionierter machen und sagen, nee, wir wollen schon, dass wir überall Verbandsliga vorne mit dabei sind, zumindest Top 4, Top 5, wollen Spieler, die perspektivisch Verbandsliga Minimum spielen können, herausbringen. So, und dann musst du aber, und das hat ja der JFV Neuseenland nicht gemacht, die Finger vom Breitensport lassen. Weil auf deinem Kanal, weil ich das bei Instagram gesehen habe, das häufigste war, führt weiter zum Vereinssterben, was ich zum Beispiel gesehen habe. Und das stimmt ja genau dann, wenn jetzt wirklich die drei Vereine sagen, wir gehen voll auf das Thema Leistungsentwicklung, bieten aber trotzdem immer noch Breitensportmannschaften an. Und das war in Neuseenland das Thema, was nicht mehr funktioniert hat, weil ringsherum haben die Mannschaften, die Vereine keine Truppen mehr voll bekommen. Und dann, ja, keine Ahnung, finde ich es schöner, auch als Gegner gegen irgendeine erste Mannschaft zu spielen in einer Stadtklasse, als gegen JFV Neuseenland 4.
Aber Max, die Sache ist ja die, du hast jetzt ein JFV Burgenland, hast jetzt quasi drei Vereine da drin. Mhm. Du fasst das zusammen. Du spielst jetzt A-Jugend-Verbandsliga. Bist du der Meinung, dass da, also ist das Umfeld überhaupt noch da, leistungstechnisch zu sagen, also ab wann geht das los für dich? Also ich sage jetzt mal, muss jetzt der JFV Burgenland Regionalliga spielen, damit er Spieler für Verbandsliga, Oberliga entwickeln kann. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe früher Landesliga A-Jugend gespielt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir hatten rassige Derbys gegen Merseburg 99, gegen Imo Merseburg, gegen Rot-Weiß-Weißenfels. Das hat geknallt. Da waren zu einem A-Jugendspiel 100 Zuschauer da und haben haben da für Derby-Emotionen gesorgt. Und das hat dich als Spieler reifen lassen. Du hast ein enormes Leistungsniveau in der A-Jugend Landesliga damals gehabt. Da hieß es noch was, wenn du gesagt hast, du hast A-Jugend Landesliga gespielt, ja. Und ich glaube, dieses Umfeld, dieses Ligensystem, dieses Umfeld gibt's aktuell auf Landesliga, also schon gar nicht, und auf Verbandsliga-Ebene gar nicht her, zu sagen, die Spieler, gegen die du spielst, fordern dich so stark, dass du dich so stark weiterentwickelst, dass du auf Verbandsebene Männerfußball spielen kannst.
Der Schritt ist definitiv riesig. Ja, das muss man auf alle Fälle sagen.
Ich finde, Ronny hat einen guten Punkt angesprochen und da würde ich auch reingehen, weil es ist ja immer die Frage, was wirst du erreichen, wo ich vorhin war, und das hast du ja auch in ähnliche Richtung gesagt, Max, nach dem Motto, okay, wollen wir jetzt Leistungssport, ambitionierten Breitensport machen in Richtung Leistung, wollen wir nur Breitensport machen, wie auch immer. Und da finde ich, hat Ronny eben zwei, drei gute Sachen zugesagt, weil es ist, also so ein Dorfverein lebt ja auch ganz viel von seinem Charisma, von seinem Flair. Also sei es eben bei uns die SAS-Arena, sei es in der A-Jugend-Landesliga ein Derby mit 100 Zuschauern. Und die Gefahr, dass sowas kaputt geht, ist auf jeden Fall da. Man muss sich dann halt aber mal angucken, okay, wer geht Jugendfördervereine ein? Und wenn das, man hat ja auch das Gefühl, auch im Thema Spielgemeinschaften, Herrenbereich, dass das so der letzte Notnagel ist, um eben Vereinssterben zu verhindern. Wenn es aber eine klare Zielorientierung ist von Vereinen, die das nicht zwingend gebraucht hätten, und so schätze ich ein SSC Weißenfels auch definitiv ein, mit dem JV Burgen, und jetzt, das hätten die ja nicht machen müssen, weil die Vereine sonst untergegangen wären. Aber es wurde sich entschieden, über die Hintergründe wisst ihr wahrscheinlich oder definitiv besser Bescheid als ich. Und wenn jetzt aber mit der Zielrichtung reingegangen wird und sagt, wir wollen langfristig ein SSC Weißenfels zum Beispiel mit Top-Jungs stärken oder die anderen ersten Herren mit Top-Jungs stärken langfristig, dann kann das definitiv ein Ziel sein. Und vielleicht nimmt man dann in Kauf zu sagen, okay, wir spielen, heißen vielleicht dann JV 3, aber wir bleiben immer noch so lokal bei unseren Jungs, um eben dieses Vereinsleben weiterzuleben. Und das ist dann eine riesen Challenge, glaube ich. Du musst, wenn du das machst, darfst du das nicht mehr als Produkt sehen oder darfst du das vor allem erst recht nicht als Produkt sehen, sondern musst es weiter als Verein sehen und musst weiter auch eben vielleicht noch stärker und noch intensiver an so einem Vereins, an so einer Vereins-DNA, an so einem Vereinsdenken arbeiten. Definitiv. Weil das, und da bin ich hundertprozentig bei Ronny, das ist super wichtig, das ist super emotional und super entscheidend, weil machen wir uns nichts vor, am Ende ist es den meisten Jungs Latte in ihrem Leben, ob sie später mal in der A-Jugend Landesliga, Landesklasse oder vielleicht nur Kreisoberliga gespielt haben, wenn die vielleicht 10, 15 Jahre später drauf gucken, weil aus keinem von denen wurde am Ende ein Profifußballer und jeder von ihnen wollte immer gewinnen, das ist auch gut, aber da finde ich, ist so ein Vereinsleben und so ein im Fußball halten, im Verein halten, wichtiger und muss noch mehr angegangen werden, wenn man sich für so ein JV-Modell entscheidet.
Ja.
Ja, unbedingt. Wie gesagt, den Vereinscharakter zu erhalten, ist, glaube ich, das Wichtigste, was war, oder die Aufgabe, die über allem auch mitsteht. Zum einen den jungen Sportlern dort einfach Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, gute Trainingszeiten zu geben und ja, natürlich auch an Vereinsleben einfach stattfinden zu haben. Das ist ja völlig klar.
Ja, nicht nur stattfinden, sondern auch wirklich fördern. Und ja. Jugendförderverein heißt ja nicht nur die Jugend fördern, sondern auch Förderverein. Den Verein musst du auch mit fördern. Ein Vereinsleben musst du fördern. Und das fand ich, wir hatten so viele coole Optionen. Und da könnte ich mich im Nachgang noch so drüber aufregen, weil wir es ja an der eigenen Haut erfahren haben. So ein JV-Sommerfest oder wie auch immer, das war halt so ein Ding. Und das wurde gefühlt nur noch so als Marketing-Werbeding genutzt. So, ja. Der Verein ging finanziell gut, der hatte das nicht nötig, aber dass mal so ein Gefühl kam von, hey, wir sind jetzt die B3 und nachher spielt die C2 und dann gucken wir uns natürlich an, weil wir eben in diesem Verein sind oder unterstützen unseren Verein, das ist, finde ich, beim JV Neuseeland damals echt ein bisschen verloren gegangen und an dem Problem sind sie auch ein bisschen gescheitert, beziehungsweise scheitern aktuell immer noch, und das, finde ich, muss jetzt euer JTV unbedingt anders machen. Und ich denke, Max und Ronny, dass ihr da auch mit euren, ja, mit dem Einsatz und den Erfahrungen, den ihr habt, da hoffentlich viel machen könnt, weil es wäre super schade, wenn am Ende dem Verein das Gleiche passiert, weil was ist die Folge? Am Ende wird auf die drei Grundvereine geschaut mit einem bedeutend negativeren Auge, als es vorher war.
Ja, also das gilt ganz klar zu bewahren, die Jungs auch ja an beißende Fäße Fußball einfach ranzuführen, an die Stammvereine ranzuführen, dass sie dort auch eine gewisse Verbindung zu haben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sowas hat, aber und gerade auch mit Blick auf das Thema Jugendförderung oder erstmal die erste hochziehen, um dann spannender für den Nachwuchs zu sein, ist halt die Frage. Du hast natürlich den Vorteil beim Jugendförderverein, du bündelst Kräfte, du hast mehr Trainingsmöglichkeiten, kriegst vielleicht auch bessere Trainer, hast einen größeren Spieler, einen größeren Spielerpool, auf den du einfach zurückgreifen kannst. Ist jetzt die Frage, ist das, Ronny, vielleicht auch aus deiner Sicht, ist das in Sachsen-Anhalt ohne so einen JTV, ist das aus deiner Sicht möglich zu sagen, über den Nachwuchs baue ich mir was auf und halte dort trotzdem überregionalen Fußball, sprich ich kann im Land spielen und habe trotzdem einen sehr gut laufenden Nachwuchs, der immer wieder meine Erste auch quasi füttert.
Ja, also jetzt im Beispiel natürlich von Naumburg, wo natürlich ein enormer Nachwuchs da ist, kann das natürlich ein Fundament sein, ja, und wird das auch ein Fundament sein. Und ich glaube, wir hatten vorhin, du hast vorhin das schon gesagt, Lukas, die DNA, die Vereins-DNA ist wichtig. Ich stand als kleiner Junge am Spielfeldrand beim 1. FC Weißenfels und wollte dort immer im Männerbereich Fußball spielen. Ich habe den Verein geliebt, ja, also das kann man wirklich so sagen, ja. Und das lag einfach daran, dass ich mich zu 100% damit identifiziert habe. Und ich glaube, viele Vereine vergessen es einfach, schauen dann zu sehr auf den Männerbereich und vergessen, den Nachwuchs da so ein bisschen mitzunehmen in diesen Männerbereich. Ne? Also heißt, ich mache mal ein Vorspiel vor einem Männerspiel mit einem Nachwuchsteam, lade die Eltern mal ein, mache mal einen Familiennachmittag, haut dann mal eine Hüpfburg hin oder was auch immer und sorgt dafür, dass die Familien, die Kinder, die in dem Verein spielen, einen ganzen Nachmittag auf dem Stadion sind, auf den Sportplätzen sind und sich die Herren anschauen und dort sie vielleicht auch, ich habe mal ein Beispiel, Baumhaus Roda, ich habe das immer so gemacht, dass die Herren mussten immer die Nachwuchsspiele pfeifen und dazu ist dann nachher so gekommen, dass die Spieler, wir hatten dann auch Einlaufkinder gemacht zu Derbys und so weiter und so fort, die Kinder haben sich um die Spieler gestritten, ja, also die Kinder wollten immer mit ihrem Lieblingsspieler einlaufen, mit dem Torhüter einlaufen, weil er selber Torhüter ist und was auch immer. Und das hat dann dafür gesorgt, dass da so ein kleines Band entstanden ist, ja. Und ich glaube, das ist Nachwuchsarbeit und das ist Identifikation schaffen für den Verein. Und wenn man das, glaube ich, mehr leben würde in der breiten Fläche, wäre es vielleicht auch leichter, da Nachwuchsmannschaften zu halten und zu binden, ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass es möglich ist, ein Fundament zu bilden. Das ist auch unwahrscheinlich wichtig, dass sich die Spieler, der Großteil der Spieler, der Kern mit dem Verein zu 100% identifizieren. Aber auf Landes- und Verbandsebene ist es von meinen Begriffen wichtig, trotzdem auch wichtig, wenn man da mithalten will und wenn man Ziele hat, ambitionierte Ziele hat, sich natürlich auch extern zu verstärken, ja. Ich finde es als Trainer auch immer erfrischend, wenn mal ein neuer Spieler dazukommt, vielleicht mal von extern, der mal eine andere Sicht hat, der vielleicht auch mal die Vereinsbrille so ein bisschen mal runterwischt und mal sagt, Mensch, wir haben das dort so und so gemacht, vielleicht können wir das ja auch ein bisschen einbringen und so weiter. Sowas ist immer erfrischend für eine Gruppe, es bringt immer neue Charaktere auch rein, regelmäßig. Und ich glaube, punktuell ist es einfach erforderlich, weil natürlich andere Vereine, die nicht diesen Nachwuchs haben, sich natürlich mit viel Geld Spieler von extern einkaufen, gut ausgebildete Spieler und die rennen dann davon, auch wenn das nicht nachhaltig ist, auch wenn das irgendwann mal zusammenfällt, das Kartenhaus, wie in Amsdorf und Co. Aber deswegen ist es umso wichtiger, diesen Nachwuchs als Fundament auf jeden Fall zu haben.
Ich finde, du hast ganz viele wichtige Punkte gesagt und das muss eine Blaupause, das, was du gesagt hast, muss eine Blaupause für Vereine sein und muss, weil es war ja auf der einen Seite, ich sag mal, eine Art Warnung, aber auf der anderen Seite eben auch ein Potenzial, eine Prognose, wie das laufen kann und wie Vereine von einer tollen Vereins-DNA profitieren können. Und ich glaube, wenn man es schafft, da hinzukommen, da bist du ja einfach durch deine Erfahrung, was du ja geleistet hast bei euch, ein absolutes Paradebeispiel, was Einsatz, was Engagement und eine Vision im Amateurfußball bewirken kann. Und es wird ja leider noch sehr oft, ihr werdet die Erfahrung auch machen, wenn ihr mit anderen Leuten redet, die vielleicht jetzt nicht zwingend aus Sachsen-Anhalt kommen, und man unterhält sich über Vereinsentwicklung, man unterhält sich über Ideen, wie Vereine weitergehen. Es wird ja immer ganz anders auf Vereine bei uns geschaut aus der Region, einfach weil ganz andere infrastrukturelle Gegebenheiten da sind. Und wenn ich mich jetzt mit Freunden und Kollegen unterhalte, die vielleicht in Rheinland-Pfalz, in Hessen, in NRW irgendwie in Vereinen sind, da gehen ja, das sind ja ganz an, das ist ein anderes Spiel, was die machen. Das ist eine ganz andere Art von Verein, und einfach weil da viel mehr Sponsoren, viel mehr Gelder sind, die Sachen leichter umsetzen lassen. Bei uns ist es ein absolutes Highlight, wenn wir es schaffen, ein Sommerfest hinzubauen, da eine Hüpfburg hinzustellen oder vielleicht mal irgendeine Spende im Wert von, weiß es ich, 500 Euro für irgendein Kinderheim oder einen Kindergarten zu machen. Das sind ja ganz andere Arten, oder neuer Trikotsatz. Das ist ja was ganz, ganz Besonderes, und das ist einfach in diesen Vereins-DNAs auch ganz oft dolle verankert. Und deswegen finde ich es unglaublich cool und inspirierend, was du gemacht hast und was du geschafft hast, Ronny, bei euch im Verein. Und man hat sich ja, oder logischerweise habe ich mich ein bisschen auch vorbereitet heute und habe so ein bisschen mir auch deinen Weg angeschaut, was man so online finden konnte. Und da ist es ja ganz gut, nicht nur durch deinen Podcast, auch durch die Instagram-Seite von deinem Podcast, zwingend angucken, wer das nicht gemacht hat. Also wirklich eine absolute Empfehlung. Ist das ja super dokumentiert und quasi nachverfolgbar. Und es ist super spannend und es ist einfach toll, was du gemacht hast für euren Verein, für deinen Verein, und ich freue mich sehr darauf, jetzt deinen Weg auch weiter zu begleiten, weil ich finde, du hast viele tolle Ideen, und das, was du gerade gesagt hast, muss und kann ich einfach nur 1:1 unterstreichen.
Danke. Danke.
Ja, ich glaube, am Ende, und das ist halt wirklich der Punkt, Ronny, den du gesagt hast, geht es nur über Identifikation mit dem Verein. Dafür muss der Verein immer in Vorleistung gehen, muss was bieten, muss besondere Erlebnisse für den Nachwuchs schaffen, besondere Angebote auch, muss Werte haben, für die er einfach steht. Und du musst es auch einfach schaffen, deine Vereinsmitglieder möglichst oft im Jahr auch mal gemeinsam auf dem Platz sein zu lassen. Und sei es bei einem Fest, bei einer Aktion, irgendwas, bei einem Spiel der ersten Männermannschaft, wo man irgendwas ringsrum plant, völlig egal, dass man sich an diesen Verein einfach bindet, weil das birgt ja die Gefahr, wenn man den Nachwuchs als Fundament nimmt. Die guten Jungs werden dann halt angesprochen im letzten A-Jugendjahr, und dann kommen halt Vereine, die vielleicht gar nicht so viel für den Nachwuchs getan haben, aber die halt mit 150, 200 Euro wedeln und vielleicht in Liga höher spielen, und dann ist es mit 18, 19, glaube ich, auch menschlich, dass man sich das anhört und dass man überlegt, mache ich das nicht. Und wenn ich dann natürlich in meinem Verein so verankert bin, dann kann das nur von Vorteil sein. Dann hilft das extrem, um die Jungs einfach zu halten, weil das ist das A und O. Gute Jungs ausbilden oder Mädels auch, ganz, ganz wichtig. Aber am Ende sollen sie auch oben im Verein bleiben und dort für die Erwachsenenteams im Endeffekt spielen. Und das geht nur, wie du schon sagst, über eine Identifikation mit dem Verein. Und das ist ein ganz, ganz großer Appell an alle Vereine. Ich habe das bei Kickers Markkleeberg erlebt. Da haben wir versucht, als Trainer der ersten Herren den Verein auf die Beine zu stellen, weil der Verein sagte, ach, na, kommt da eh keiner. Ist ja, wenn keiner einlädt, kommt auch keiner. Das ist völlig richtig. Wir hatten eine 30-Jahr-Feier. Und es war geplant, dass Luftballons und ich glaube, irgendein kleines Spiel für Kinder gab es, anstatt zu sagen, komm, wir machen dort mal Musik richtig hin, es gibt einen Bierwagen, alles drum und dran, das haben dann wir von der...
Na, alles, was Kinder mögen, Musik und Bierwagen.
Musik und Bierwagen, alles, was Kinder mögen, genau. Nein, aber auch da ringsrum, wir haben dort Spiele, Kinderschminken und sowas alles organisiert, als erste Männermannschaft, weil es der Verein damals nicht machen wollte. Oder da ich den Sinn drin gesehen hat und wir immer gepredigt haben, wir brauchen ein Vereinsleben. Weil ein Vereinsleben bringt natürlich auch Sponsoren, und ich habe es im Jugendbereich erlebt als Jugendtrainer. Da ist es natürlich deutlich einfacher, weil du einfach Eltern hast, die in Positionen sind, wo sie selber über Sponsoring entscheiden können oder andere Sponsoren kennen. Dort einfach einen Trikotsatz mal zu bekommen, mal ein bisschen Geld zu bekommen, mal Trainingsanzüge zu bekommen, ja, dort die Sponsoren ranzukriegen, ist deutlich einfacher als im Erwachsenenbereich natürlich. Und Dementsprechend, ist es auch da wieder, schließt sich der Kreis, dass du über den Nachwuchs natürlich auch Gelder generieren kannst, die dem Gesamtverein zugutekommen über ein Sponsoring, wenn die Eltern, die Verwandten das Gefühl haben, ey, der Verein, der möchte wirklich was schaffen, der bietet meinem Kind was und ich möchte das einfach ein Stück weit dem Allgemeinverein auch zugutekommen lassen und unterstützen.
Ich finde, damit ist, glaube ich, alles gesagt und nochmal der große Appell, für die, die vielleicht von unserer Seite des Podcasts kommen, neben dem sowieso Folgen von Ronny, die ihr euch zwingend anhören solltet, ist es auch einfach mal eine große Empfehlung, ihm bei Insta zu folgen, seiner Seite, weil das wirklich cool ist und bedeutend zu wenige Follower für das, was er da macht.
Danke. Aber das kann ich nur zurückgeben. Also, ihr beleuchtet auch ganz viele tolle Sachen und gerade die Regionalliga-Reform, die ihr letztes Mal als Thema hattet, beschäftigt ja auch viele und nimmt ja auch viele mit. Und ihr sagt da auch viele richtige Sachen und vor allem klärt ihr auch immer richtig auf. Ich glaube, das ist auch mal wichtig. Viel ist nur so Halbwissen und viele möchten da auch ihre Meinung immer kundtun, aber so richtig Bescheid wissen dann die wenigsten letztendlich. Und von daher auch da an meine Hörer natürlich Werbung für PFL2.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja mal in Zukunft auch mal irgendein Live-Projekt gemeinsam umzusetzen. Wir arbeiten da vielleicht mal an ein, zwei coolen Ideen. Die Ideen sind auf jeden Fall da und mal gucken, wie wir die weiter fortführen können. Und ich habe was, wenn das für euch okay ist, um mal so einen kleinen Break reinzubringen. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, was ihr beide gegeneinander spielen könnt.
Ach, du kannst es nicht.
Mhm. Ich sag euch jetzt gleich nach und nach ein paar Spieler und die Spieler verbindet alle etwas. Und wer zuerst weiß, was es ist, kann das gern einfach mal rausziehen. Also einfach mal raushauen, mal gucken, wer von euch vielleicht schneller darauf kommt, was die Jungs hier verbindet.
Okay.
Ich sehe jetzt schon schwarz bei mir.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt werden die Jungs mal ein bisschen auf die Probe gespannt. Und wir fangen einfach mal an und ich gucke meine Liste durch und die Jungs, die ich aufgeschrieben habe, mit Nils Petersen. Soweit so entspannt. Nach Nils Petersen gebe ich euch noch Christian Tiffert und Marcel Schmelzer.
Kommen alle aus dem Osten.
Alle aus Sachsen-Anhalt, ja.
Ja, stark. Ja, es ging bedeutend schneller, als ich dachte.
Blankenburg, ja, dann Marcel Schmelzer hat mit meinem Cousin zusammengespielt.
Geboren in Magdeburg, Marcel Schmelzer.
Genau, in Magdeburg haben die zusammengespielt. Mit meinem Cousin, der hat schon noch bei Völpke Regionalliga gespielt. Ganz wild.
Wahnsinn.
Ich hätte noch Paul Seguin im Angebot gehabt. Oh, ja. Stimmt. Ja, ich hätte noch Philipp Knechtel im Angebot, der bei Cottbus, glaube ich, spielt, ne? Oder spielt er?
Bei Knechtel wäre ich raus gewesen, aber die anderen hätte ich alle mit Sachsen-Anhalt in Verbindung gebracht, ja.
Ja. Ja, okay, sehr schön. Ich dachte, um mal so ein bisschen thematisch auch hier richtig reinzugehen und ich hab gehofft, so ein bisschen muss ich ja zugeben, dass Ronny das Ding zieht. Als ehrlich Sachsen-Anhaltiner, vielleicht war es aber auch einfach Gastfreundschaft. Ich würde es Ronny, wir sagen einfach so Gastfreundschaft, dass du ihn gewinnen hast lassen.
Komm, alle aus dem Osten war ja nicht falsch, was er gesagt hat.
Das ist definitiv richtig, ja. Also,
würde ich mich sogar auf ein Unentschieden einigen. In dem Fall.
Ich würde gerade sagen,
verbuchen würde ich in dem Fall mit dem Unentschieden sogar mitgehen.
Stark, schöne Überleitung. Ronny, gehst du morgen, verfolgst du das Spiel morgen von Max?
Also generell verfolge ich natürlich das Spiel, also alle Spieler die mit Burgenland-Beteiligung sind. Das ist meine Hauptaufgabe immer, also meine Hauptsache, die ich immer samstags tue. Sonntag spielen wir dann selber mit Baumhausroda, da habe ich auch ein wichtiges Spiel vor der Brust. Aber natürlich werde ich das LSC-Spiel natürlich besonders im Auge haben und ich verfolge den Ticker auf jeden Fall. Und schaue mir dann auch mal direkt die Tore an, ich gucke mir direkt die PKs an. Und ja, ich habe das Max schon persönlich gesagt, also ich finde, er macht das herausragend bei den Sichtigen zusammen, den ich jetzt schon ein bisschen länger kenne noch. Kann man nur eine Lanze für brechen und ich finde immer, als junger Mensch, man muss ja mal sehen, also ich habe mich da immer versucht, selber mal rein zu versetzen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt 38, ich stelle mich jetzt von der Verbandsligamannschaft, also da braucht man schon, wie hat Max vorhin gesagt, er ist gelassen, da brauchen wir schon ordentlich Gelassenheit. um das zu moderieren. Und ich glaube, man muss trotzdem aber auch darf nicht vergessen, dass er trotzdem halt noch sehr jung ist und man muss ihm vor allem auch mal Fehler machen lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass er das schafft am Ende und dass das möglich macht, was viele andere vor ihm nicht geschafft haben.
Nämlich den glorreichen SSC in den in die Oberliga führen.
Wolltest du jetzt schon sagen, in bezahlten Fußball, so weit ist es noch nicht. Also da
ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen weg. Vielleicht eine Rostbratwurst nach dem Spiel wird es vielleicht doch noch geben, aber es ist ja auch gar nicht das Ziel.
In Weißenfels nach Siegen eine Fleischerplatte vom Galander. Vom Fleischer Galander.
Werde ich mal wieder anbringen, dass wir wieder Fleischerplatten brauchen. Letzte Woche
gab's sagen, Nudeln. Wann kommt das wieder, ey?
Letzte Woche gab es Nudeln mit Wurstgulasch, war auch gut.
Stark, geil. Boah, Nudeln, Wurstgulasch, absolutes Highlight.
Ja, top.
Und dann dieser geile Krümelkäse, so ein bisschen zu viel Krümelkäse drüber.
Ja, ganz zwingend.
Da muss mir keiner mit einem Parmigiano ankommen. Nee. Da brauche ich einen stabilen Krümelkäse drüber.
Wie mein Opa gesagt hätte, Gratin-Käse.
Ganz stabiler Gratin-Käse, ganz stabil. Vielleicht um, ich habe gerade ein bisschen versucht, die Zeit im Blick zu halten. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Und Max und Ronny, die Frage geht vielleicht so ein bisschen in eure Richtung mit so Ausblick auf die nächsten Jahre im Thema Sachsen-Anhalt. Ich habe das Gefühl, dass wir, oder dass Sachsen-Anhalt generell auf einem guten Weg ist und gerade die Vereine alle gute Ideen haben. Wir haben es ja eben schon mit dem Jugendförderverein gemacht, dass das Thema heißt Zukunft und das Thema ist Zukunft. Was ist aus eurer Sicht vielleicht jetzt so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, ihr dürftet das entscheiden, ihr seid jetzt rein dafür verantwortlich. Die und die Sachen würde ich gerne machen, würde ich gerne umsetzen. Vielleicht auch, können wir sagen, eine Sache, die sich vielleicht mit weniger Mitteln umsetzen lässt, eine, für die man vielleicht ein bisschen mehr Mittel braucht. Was würdet ihr umsetzen wollen, dass ihr sagt, okay, ich glaube, damit würden wir dem Vereins und dem Fußball generell in ganz Sachsen-Anhalt in den nächsten 10, 15 Jahren richtig gut tun?
Max, jetzt du
anfangen? Manchmal Max ist zuerst, ja.
Ich habe ja letzte Woche tatsächlich schon was gesagt und das bin ich der Meinung, das sollte man auch tun. Und zwar das Kompassmodell, was bei der Regionalliga-Reform gerade besprochen wird, auch auf unterklassige Ligen einfach anwerben oder anwenden, weil nur weil dort zwei Verbände irgendwie eine Landesklasse zum Beispiel bilden, heißt das nicht, dass das kurze Wege mit sich bringt. Und wenn ich einfach sage, ich habe jetzt zum Beispiel 6 Landesklassen, dann kann ich dort einteilen, was ist regional am nächsten. Und wenn dort Verbände halt in 3 oder 4 Landesklassen Vertreter haben, dann ist das so. Am Ende gibt es halt einen Staffelleiter und es ist halt überregional. Das heißt, nicht rein von dem einen Regionalverband oder Kreisfachverband dann dort gesteuert oder hat dort nicht die Obhut. Und das würde ich auf alle Fälle mit einbringen, dass es nicht sein kann, dass du halt in der Landesklasse teilweise 1:20 oder so irgendwo hinfährst oder 1:30. Das ist brutal, weil das sind Mannschaften, die kommen aus der Kreisoberliga, die sagen vielleicht, ich gehe den Schritt mal, ich probiere es mal. Dann haben die eine blöde Zuteilung und haben nur weite Auswärtsfahrten. Die haben doch gar keine Lust mehr darauf. Das schreckt doch komplett auch ab, dass eine Mannschaft sagt, Mensch, komm, ich traue mir das zu, ich gehe mal den nächsten Step. Ich werde vielleicht nicht das 2., 3. Mal in Folge Meister oder spielt dort immer nur oben mit. Ich will auch mal angreifen, eine Liga höher. Auch im Sinne der Entwicklung der Spieler. Vielleicht, dass der Verein einfach ein bisschen präsenter wird im Umland. Aber wenn du halt so weite Fahrten hast, dann schreckt das brutal ab. Deswegen, ich würde dieses Kompassmodell auch auf Landesebene ganz einfach anwenden. Fände es sehr gut, wenn der Fußballverband Sachsen-Anhalt sich dort vielleicht dazu bereit erklärt. Sie haben es ja im Podcast, den Musste-Machen-Podcast auch schon mal thematisiert, also kurz angesprochen. Ich wäre Riesenbefürworter davon. Weil dann hättest du nicht diese krass weiten Fahrten in der Landesklasse.
Ja, du hast ja schon angesprochen vorhin, Lukas, dass das Ding, was mir am Herzen liegt, was ich ändern würde, oder was das ändern würde, das kann ich nicht ändern. Das ist ja einfach nur Wunschdenken von mir. Ich sehe gerade auch auf dem ländlichen Bereich und die finanziellen Mittel von den Vereinen sind so gering. Die Gemeinden können gar nicht unterstützen, können Hallenzeiten nicht unterstützen, können die Sportplätze nicht sauber halten. Die Vereine müssen so ein enorm großes Ehrenamt aufleisten. Ich sehe das bei uns in Baumhausroda, da wird der Greenkeeper, der ist da Stunden, Tage auf diesem Sportplatz und versucht da beste Bedingungen irgendwo herzustellen. Wasser wird aus der eigenen Leitung genommen, das muss man sich mal überlegen. Ja, da müssen Sponsoren gesucht werden, die die Wasserrechnung bezahlen. Unterstützt seitens, was ja eigentlich ist, ein Sportverein, ja, also ist ja für die Kommune, für die Gemeinde und für die Stadt enorm wichtig und für die Gesellschaft wichtig, und ich wünsche mir einfach nur, dass das von oben gesehen wird, dass da unterstützt wird und dass so das Vereinssterben, weil das ist auch ein Teil des Vereinssterbens, ja, dass eben Leute nicht gefunden werden, die wie unser Kingkeeper tagelang da auf dem Sportplatz sind und die Familie dann zu Hause allein lassen. Das ist eigentlich so ein Riesenproblem und ich glaube, da gilt es einfach anzufassen und das würde viel, viel helfen, auch in der Nachwuchsarbeit übrigens.
Auf alle Fälle, und da auch mein Appell, gerade wenn dort irgendjemand Leute in den Kommunen, in den Gemeinden kennt, bitte predigt da nochmal eine saubere, gute Kommunikation mit den Vereinen, dass da nicht irgendwas passiert. Das gesagt, komm, wir unterstützen euch da mal. Die Vereine werden aber gar nicht mit einbezogen. Folgen werden gar nicht bedacht, weil man es manchmal auch gar nicht abschätzen kann, wenn man gar nicht aus der Materie kommt. Und auch das kann dazu führen. Und das Beispiel hatten wir hier in Kulkwitz. Ist ja auch an der Grenze Sachsen, eine Grenze Sachsen-Anhalt, wo der Verein jetzt einfach vorm Aussteht, weil die Gemeinde gesagt hat, komm, wir tun denen was Gutes nach dem Hochwasser, wir haben einen Haufen Geld dafür bekommen, also Fördermittel, um den Sportplatz wieder aufzubauen, und haben den halt einen Rasenplatz wie in der Bundesliga hingezimmert, mit Bewässerungsanlagen, Drainagen etc., allem drum und dran. Das Problem ist nur, dass so ein Platz halt auch genau die Betreuung eines Bundesliga-Rasens braucht und dementsprechende Kosten hat. Und dann war halt in der Bewässerung ein Teil defekt. Das hat dann mal ganz entspannt 10.000 Euro gekostet, das eine Teil. Ja. Dann haben die alleine die Unterhaltungskosten für diesen ganzen Platz, dass der muss mehrfach gemäht werden, da müssen Sachen ausgetauscht werden. Im Jahr für den Verein waren, glaube ich, 19.000 Euro. Für einen Verein, der keine 150 Mitglieder hat. So, und das alles nur, weil die Stadt dachte, Mensch, den stellen wir jetzt einen Top-Bundesliga-Platz hin. Da haben sie mal richtig was von, haben nie mit denen geredet, das wollten die gar nicht. Ja, und jetzt dürfen sie es ausbaden.
Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, in dem Fall leider. Und ich finde es so wichtig, diesen Appell auf die Sportplätze zu gehen, eben nicht nur als Spieler, als Zuschauer, sondern eben auch sich in irgendeiner Form in Vereine einzubringen. Lasst euch eins gesagt sein, ich glaube, die meisten, die den Podcast hören, wissen genau, wovon ich spreche, wie toll ein Vereinsleben sein kann, wie viel einem das gibt. Und ich will jetzt gar nicht zu philosophisch oder zu tief reingehen, aber kaum etwas kann einem, finde ich, so viel Ruhe und Ausgeglichenheit geben, wie ein schönes Vereinsleben, wie ein, weiß ich nicht, du bist am Sonntag auf dem Sportplatz und es ist egal, ob du als Zuschauer, als Fan, als Spieler, als Trainer, als Betreuer, als irgendwas da bist und siehst vielleicht immer die gleichen Nasen, und so ein Fußball vereint und gerade Amateurvereine vereinen wie nichts anderes. Ich bin jetzt kein Riesenfreund von irgendwelchen Social-Media-Trends, aber ich finde einen Social-Media-Trend fand ich cool, und das hat er vielleicht gar nicht so beabsichtigt, aber wenn ihr es schon mal gesehen habt, auch am Wochenende sind wir Fußballer, aber unter der Woche sind wir, und dann zeigen die quasi, was sie so arbeiten.
Ihre Jobs,
ja. Ihre Jobs. Und da hatte ich einfach ein Video gesehen von einem, der war bei Lidl an der Kasse, gibt das Handy quasi weiter ein, der war einfach Chirurg. Und die spielen zusammen Kreisliga. Und was ja sonst in der Gesellschaft noch zu oft vielleicht zu differenziert dann gesehen wird, ja, oh, der ist Chirurg und ah, toll und hier, und er ist in ganz anderen Kreisen unterwegs. Aber am Wochenende spielt er halt Doppelsechs mit dem Bruder, der an bei Lidl an der Kasse sitzt. Und nicht, und das ist, scheißegal, ob der Chirurg oder Lidl-Kassenwart oder irgendwas ist. Da zählt einfach nur ehrlicher Fußball, da zählt ehrlicher Sport, ein ehrliches Vereinsleben. Und nichts, und wirklich nichts, was ich kenne, schafft es so toll, solche Sachen auszugleichen und Leute so ankommen zu lassen. Und dieses Potenzial haben Vereine immens. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen mein Schlusswort für heute, weil ich daran appellieren will an jeden, der es nicht schon tut. Holt eure Leute dazu, holt eure Freunde dazu. Vereinsleben gibt euch so viel und gibt anderen Menschen so viel, kann super integrieren, kann vielleicht Leute, die gerade eine wirklich beschissene Zeit auch im Privatleben haben, kann das ganz viel geben, sich einer neuen Aufgabe zu widmen oder vielleicht einfach auch wieder woanders anzukommen. Ja, das ist so ein bisschen mein Schlusswort, was ich hier vielleicht so reinbringen will, weil mir gibt es unglaublich viel und allen Leuten, die ich kenne, gibt es auch unglaublich viel. Deswegen holt Leute dazu, sprecht Leute offen an und ja, lebt weiter euer Vereinsleben. Es geht nicht nur darum, jeden Verein groß und erfolgreich zu machen. Es geht darum, Vereine am Leben zu erhalten und Vereinsleben weiterhin florieren zu lassen.
Dem kann ich nur zustimmen. 100% Zustimmung, Lukas. Genau das ist, macht's aus. Und ich sage auch immer, auch als Trainer, man lernt so viel. Ich habe auch in meinem Berufsleben viel mitnehmen können, weil ich jetzt, weil ich von der Mannschaft stehe, wo wirklich so viele verschiedene Charaktere sind, ja. Wie du schon gesagt hast, da ist der Chirurg mit einem Lidl-Kassenarbeiter. Und das macht's aus. Ich habe im Sommer ein Benefizspiel gemacht. Wir haben alle Kreisoberliga Gegenspieler ein Team gebildet und haben zusammen trainiert, waren sonst Gegner, sind jetzt Freunde geworden und Fußball.
Super Idee. Ja. Richtig coole Idee.
Sport verbindet und ja, und so sind wir jetzt auch zusammengekommen letztendlich, alle drei, und vernetzwerken uns, und das macht's aus, und dafür habe ich das immer gemacht und dafür mache ich das. Das ist mein Schlusswort.
Ja, Fußball verbindet, deswegen, auch wenn man selber nicht kicken kann oder vielleicht auch sagt, Trainer ist nichts für mich, das Vereinsleben ist es immer wert, Aufgaben zu übernehmen, und dann sind es eben organisatorische, da sind es handwerkliche Aufgaben, das sind Sachen in der Betreuung, Ansprechpartner schaffen, Mittelsmann einfach sein, Ansprechpartner. Und auch diese Aufgaben sind extrem wichtig und die fallen auch gerne mal hinten runter. Und genau das darf nicht passieren. Jeder im Verein, der da etwas tut, da höchsten Respekt von meiner Seite. Das ist nicht hoch genug anzuerkennen eigentlich. Und manchmal wird es als selbstverständlich genommen. Und ich sag auch bei uns, was dort die Leute ringsrum machen, die Jungs in die Kabine kommen, da hängen die Trikots da, da ist Obst geschnitten, da ist Kaffee gemacht, da steht Essen, Trinken da. Das ist unfassbar, die kriegen die Sachen gewaschen. Das sind Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Ja, und je weiter es runtergeht, desto mehr oder desto weniger Schultern tragen genau dazu bei, dass es sowas trotzdem irgendwie gibt. Und deswegen dort riesengroßer Appell, glaube ich, von uns allen, wenn ihr sagt, ihr habt da Bock im Verein was zu machen, unterstützt, wo es nur geht, seid da mit dabei, es wird immer Hilfe gebraucht, jeder freut sich über Unterstützung, da brauche ich nicht das größte Fußball-Know-how, ich muss nicht der beste Fußballer gewesen sein, am Ende, genau, Lukas, du linkst gerade, bestes Beispiel sitzt hier bei uns im Podcast jede Woche und hat es trotzdem zum DFB geschafft und lebt da seinen Traum, also von daher, nein, bleibt dabei, unterstützt die Vereine, bringt euch mit ein. Fußball ist für jeden da, Fußball ist für alle. Da gibt es jetzt keine großartigen Unterschiede. Da sind wir alle gleich, auf dem Platz sind wir alle gleich, im Vereinsheim sind wir alle gleich. Sei es an der Theke oder draußen einfach bei der Bratwurst. Völlig egal. Und deswegen freue ich mich, dass wir sowas hier auch haben, so eine Plattform haben, eine Plattform auch wie Ronny sie bietet, um dort einfach dem Amateurfußball auch ein Sprachrohr zu geben. Und dort, ja, hoffentlich möglichst viele Menschen zu erreichen. Erstens, dass sie merken, sie werden in ihren Vereinen gesehen und gehört, aber auch Leute dazu zu bewegen, Mensch, geht in eure Vereine und unterstützt dort einfach.
Genau so ist es. Und ich finde, man hätte es nicht schöner zum Ende bringen können. Und ich bin einfach mal so dreist und schnapp mir hier die letzten Worte.
Das wirklich.
Weil Ja, ich weiß, aber so ist es. Und zumindest die letzten Worte von unserer Seite, weil es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank fürs Zeitnehmen an Ronny. Nochmal vielen Dank für jeden, der sich Zeit genommen hat, das anzuhören. Sendet uns gerne eure Gedanken dazu, weil das ja auch super wertvoll ist, in den Austausch eben immer mit euch zu kommen. Hört 442, hört FUBU, geht zum Verein, macht Fußball, seid FußballmacherInnen. Wir haben gerade unsere DFB-Kampagne aktuell FußballmacherInnen. Jeder ist eine Fußballmacherin, sei es als Trainer, als Spieler, erste Bundesliga, Kreisklasse, sei es Betreuer, Vereinsmanager, Staffelleiter, irgendwas, alles ist wichtig, alles ist toll, alles wird gesehen und alles trägt dazu bei, dass wir unserer Leidenschaft, unserem Herzprojekt nachgehen können. Und solltet ihr Trainer sein, dann habt ihr am Wochenende nur eine einzige Aufgabe. Habt Spaß. Also führt am besten zu Spaß, Max. Wie sollen sie spielen?
Im Idealfall 4-4-2.
Und jetzt die letzten Worte an unseren Gast, Ronny, beziehungsweise für die anderen, unser Gastgeber, den Host eures Lieblingspodcasts.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vielen lieben Dank an euch für eure Zeit, für den tollen Austausch. Ich glaube, das ist ein enormer Mehrwert für die Zuhörer beider Seiten. Und 4-4-2 ist jetzt nicht meine Favoritenaufstellung, Max und Lukas, aber ist immer stabil. Ja. Und in diesem Sinne, euch allen ein stabiles Wochenende und vor allem Max, euch morgen viel Erfolg. Ich drücke euch alle Daumen und dann Lukas, bleibst du, wie du bist. Ich hatte dich nun richtig kennengelernt. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und auch künftig vielleicht mal noch eine Folge zusammen präsentieren können.
Immer gerne. Und Max winkt ganz aufgeregt. Ich glaube, Max hat noch was.
Ich würde gerne, wie schon so oft, mit einem Trainerzitat schließen. Und zwar von Paul Dardai, der den völlig richtigen Satz gesagt hat: Ich werde nicht bestimmen, ob er nur Rührei isst oder ungarische Salami. Ich habe immer Gulasch gefressen und konnte laufen ohne Ende. Und damit verabschieden wir euch, das Rührei und die ungarische Salami zu eurem Gulasch. 442 und der Nachschuss verabschieden euch in ein tolles Fußballwochenende. Geht auf die Sportplätze, unterstützt euren Verein. Pusht euch dort, wenn ihr selber spielt, viel Erfolg. Wenn ihr spielt und aufstellt, 4-4-2 und vor allen Dingen immer auf den zweiten Ball gehen, denn auch gerade im Burgenland gibt's oft mal den Nachschuss.